Jesus lebt und wir wissen noch mehr, Jesus regiert. Auch wenn wir das im Kalender erst an Himmelfahrt feiern, wissen wir, Jesus regiert. Als Jesus am Ostermorgen von den Toten auferstand, da stand er als Anfang einer neuen Welt auf, die Gott schon immer hatte schaffen wollen. Jesus ist tatsächlich leibhaftig, also körperlich auferstanden. Jesus war nicht halbtot oder scheintot. Also die römischen Henker damals, die waren professionelle Killer. Die hatten kein Erbarmen mit irgendwem. Und sie hatten auch gar kein Interesse, selbst einen Kopf kürzer zu werden, weil sie vielleicht ihren Job schlecht machen würden. Und das Grab Jesu war tatsächlich leer, trotz exzellenter Bewachung. Und leider für manche war der Leichnam nachher wirklich nicht vorzuweisen und irgendwo herauszukramen, dass man die Lüge hätte nachweisen können, Jesus sei gar nicht auferstanden. Wäre das Grab nicht leer gewesen, hätten die Jünger vielleicht wirklich gedacht, sie sähen eine Erscheinung. Ich meine, von solchen Erscheinungen war damals die Rede und heute sicher auch. Aber der Jesus, dem sie da als Auferstandener begegneten, der war alles andere als eine Erscheinung oder geisterhafte Gestalt. Nein, sie sahen ihn ja nicht irgendwie von Weitem als Gestalt oder Licht oder Ähnliches. Sie begegneten ihm ja tatsächlich, sie berührten ihn, sie aßen mit ihm, sie hatten mit ihm Tischgemeinschaft und das war damals ja nicht so ein flüchtiges Fastfood-Erlebnis, sondern da lachte man zusammen, da hörte man sich schmatzen, da saß man, man erzählte, man berührte sich. Das war eine intensive Gemeinschaft. Halluzinationen waren da ausgeschlossen. Hätten die Freunde Jesu ihn nicht so absolut leibhaftig, so natürlich, so körperlich erlebt, hätten sie vielleicht auch vermutet, das Grab wäre vielleicht nur ausgeraubt gewesen. Aber sie erlebten Jesus ja tatsächlich in den unterschiedlichen Situationen und zwar ganz natürlich, den Jesus, den sie kannten. Und doch ein Jesus, der mehr war, der durch verschlossene Türen gehen konnte, der offensichtlich einen neuen Körper hatte. Also das, was da geschah, das entsprang nicht der blühenden Fantasie der Freunde Jesu. Zu meinen, nur weil manche Juden damals, nicht alle Gruppen von Juden, aber manche Gruppen an eine leibhaftige Auferstehung glaubten, wäre etwa die Auferstehung Jesu so ein naheliegendes Produkt der Fantasie gewesen, ist kompletter Unsinn. Denn die Juden glaubten an eine körperliche Auferstehung am Ende der Zeiten, dass alle gemeinsam auferstehen würden, aber eben erst am Ende der Zeit. Und was sie sonst noch für möglich hielten, waren Totenauferweckungen. Zum Beispiel aus dem Alten Testament die Geschichten von Elisa und Elia, dass Menschen kurzzeitig für eine Zeitspanne zurück ins Leben gerufen wurden, aber dann ja wieder starben nach ein paar Jahrzehnten. So wie Jesus auch drei Menschen auferweckt hatte, den Sohn der Witwe in Nain, die Tochter des Jairus, und auch seinen Freund Lazarus. Aber sie würden ja trotzdem wieder sterben, auch wenn ihnen noch mal ein Stück Lebenszeit durch die Totenauferweckung dazugegeben wurde. Also niemand hielt damals für möglich, auch kein Jude hatte das im Sinn, dass Auferstehung bei einer Person mitten in diesem Leben, mitten in der Weltzeit stattfinden würde und diese Person dann ewig weiterleben würde. Gegenüber Teilen der römischen und griechischen vom Philosophen geprägten Weltsicht hatte man eher die Vorstellung damals, dass man sich ja von allem Körperlichen befreien musste, dass man eine neue Stufe erreichen würde, indem man gerade körperlos werden würde. Also da glaubte man an eine Art Seelenwanderung und das gibt es auch heute in der Esoterik, dass man sich von der Körperlichkeit löst und dann in eine andere Sphäre eintritt, also irgendwie körperlos noch weiter lebt. Da war es schon merkwürdig genug, dass die Juden dachten, am Ende der Zeit würde es eine leibliche, körperliche Auferstehung geben. Das war schon verrückt genug. Aber so verrückt war wirklich niemand. Niemand, dass jemand dachte, dass mitten in dieser Zeit, mitten in diesem Leben, eben nicht erst am Ende aller Zeiten, sondern jetzt schon, tatsächlich der Tod so durchbrochen werden könnte und ewiges Leben möglich sei. Die Freunde Jesu, die mögen als bodenständige Fischer, als Beamte eine Menge Fantasie gehabt haben, meinetwegen. Aber was da passierte, das sprengte absolut ihre Vorstellungswelt. Das knüpfte an gar nichts an, was man damals zur Zeit Jesu und davor jemals geglaubt hatte. Die Begegnung mit dem Auferstandenen, die Ostergeschichten, die sind absolut ungewöhnlich. Keine Projektion dessen, was irgendwer heimlich vielleicht gehofft hatte. Auch die Jünger nicht, obwohl Jesus es ihnen angekündigt hatte. Es sprengte ihre Vorstellungskraft. Was berichtet wird von Jesus, ist, dass er eindeutig mausetot war nach seiner Kreuzigung. Und dass er eindeutig am Ostermorgen lebte. Und zwar genauso eindeutig, quicklebendig. Und dass er dann nicht etwa Jahrzehnte später von seinen Freunden bestens gepflegt auf irgendeinem Alterssitz verstarb, sondern dass er fortan nach seiner Auferstehung für Ewigkeit lebt und jetzt sozusagen aus der Vorstandsetage diese Welt regiert. Aber das alles passte in keine Kategorie von Weltanschauung oder in den Glauben von irgendwem. Vielleicht ist uns das Erzählen der Auferstehung Jesu schon so normal geworden, so selbstverständlich, dass wir gar nicht mehr merken und begreifen, wie ungewöhnlich sie ist. Dass es wie ein Quantensprung ist, daran zu glauben. Jesus ist tatsächlich auferstanden, körperlich auferstanden. Philosophen dachten damals, dass es vielleicht einen Himmel gäbe, aber der wäre nicht physikalisch, also materiell oder körperlich. Deswegen konnten sie sich das Jenseits auch bloß vorstellen, dass da irgendwelche Seelen herumwanderten. Aber die Bibel beschreibt es ganz anders. Das Neue Testament macht eindeutig klar, Paulus zum Beispiel im ersten Brief an die Korinther in Kapitel 15, Menschen sterben und sind komplett mausetot. Und dann gibt es eine Verwandlung von Gott her. Und bei Jesus ist diese erste Verwandlung passiert. Und dann bekommen Menschen neues Leben und sind komplett verwandelt mit neuen Körpern. Verwandlung ist das neue Thema von Ostern. Menschen sollen verwandelt werden. Der Gott der Bibel hatte sich uns als Gegenüber gerade so genial ausgedacht, mit Körpern als sein Ebenbild, und das ist sehr gut. Und wenn es dann eine neue Art Materie geben würde von Gott her, dann würden wir dauerhafte Körper bekommen sollen, die noch viel besser taugten und erst recht in Gottes Neuschöpfung. Also Jesus war als Gottes Sohn persönlich gekommen auf diese Welt, um die Fremdherrschaft, die Selbstherrschaft der Menschen, die Fremdherrschaft Satans aufzubrechen und Gottes neue Welt ins Leben zu rufen, damit Verwandlung, Wiederherstellung möglich wird. Also eine ganz neue Welt bricht an seit Ostern. Mit dem leibhaftig auferstandenen Jesus Christus ist die ganze Macht des Reich Gottes hereingebrochen in unsere Zeit, der Himmel auf die Erde. Mit der Auferstehung Jesu ist eine völlig neue Kraft für uns verfügbar, wenn wir uns darauf einlassen. Diese Auferstehungskraft kann tatsächlich alles wiederherstellen. Und Jesus hatte das bereits, als er sein Wirken begonnen hatte in der Synagoge in Nazareth, verkündigt und hatte sich bezogen auf den Jesaja-Text, den alten Prophetentext. Und so ist das überliefert in Lukas 4, die Verse 18 bis 20, wo Jesus sagt, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, zu verkündigen das Evangelium, also die frohe Botschaft den Armen. Er hat mich gesandt zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen, und den Blinden, dass sie sehen sollen, den Zerschlagenen, dass sie frei sein sollen, zu verkündigen das Gnadenjahr des Herrn. Eine Gnadenzeit hat Jesus ausgerufen, und diese Gnadenzeit ist seit Ostern für uns alle angebrochen. Verstehen wir, was das heißt? Also, was zerbrochen ist, das kann tatsächlich wiederhergestellt werden. Was krank ist, das kann geheilt werden. Was verloren ist, das kann tatsächlich wieder zurückgebracht werden. Wenn wir das glauben wollen. Und wenn wir in diesem Glauben Glaubensschritte gehen. An was denken wir in unserem Leben, wenn wir an Zerbruch, an Krankheit oder an Verlorensein denken? Können, wollen wir darüber hinaus denken? Wollen wir uns in Gottes neuer Welt bewegen und groß hinausdenken, nämlich mit Gottes Möglichkeiten? Wie groß lassen wir die Auferstehungskraft in unserem Leben sein? Wie sehr lassen wir sie aufblühen in unserem Leben? Wollen wir im Glauben losziehen wie die Freunde Jesu, die plötzlich Beine bekommen, obwohl sie vorher so wie ohnmächtig waren? Wollen wir den Auferstehungsglauben der neuen Welt Gottes in konkrete Zerbruchserfahrungen hineintragen, so dass die von Jesus erworbene Wiederherstellungskraft tatsächlich in Situationen geführt wird, von uns als Beteiligte mit Glaubensschritten? Und wollen wir im Glauben, wenn wir an konkrete innerliche und äußerliche Krankheit denken, die von Jesus erworbene Gesundheit tatsächlich als Beteiligte anwenden? Wollen wir diese ansteckende Gesundheit von Jesus tatsächlich in diese Welt tragen und alle infizieren, die wir treffen? Wollen wir im Glauben, dort wo wir Verlorenheit empfinden und sehen, aufbrechen und uns bewegen lassen, dass zurückgebracht wird, was verloren ist? Egal in welche Auferstehungsberichte wir schauen, ob in Johannes 20, 21 oder Lukas 24, wir lesen, wie die Macht der Liebe alles verändert und förmlich überfließt. Jesus begegnet seinen Freunden. Er findet sie betrübt an, beschämt, ängstlich findet er sie vor. Alle Hoffnung hatten sie verloren. Sie waren orientierungslos, sie wussten überhaupt nicht, wie es weitergehen sollte. Und dann kommt Jesus als Auferstandener und er ruft sie sanft mit Namen. Maria. Hören wir, dass er unseren Namen ruft in ein neues Leben? Und Jesus erklärt seinen Freunden auf dem langen Weg geduldig und machtvoll, damit sie verstehen können, was passiert. Die Emmaus-Geschichte ist wohl eine der sanftesten und zugleich kraftvollsten Geschichten. Die Freunde haben ein brennendes Herz nach dieser Begegnung. Und sie brechen sofort auf. Ihr Herz kriegt Beine. Unmögliches wird möglich. Und Jesus begegnet seinen Freunden und sein machtvolles "Fürchte dich nicht" trifft ihre Situation. Jesus möchte auch dir und mir heute "Fürchte dich nicht" zusprechen. Lassen wir das zu? Lassen wir sein "Fürchte dich nicht" unsere Situationen komplett verändern? Selbst wenn wir vielleicht wie die Freunde Jesu so innerlich und äußerlich unsere Türen verrammelt haben, lassen wir Jesus in unser Herz? Und das kurze Gespräch zwischen Jesus und Petrus, der ihn dreimal verleugnet hatte und darüber zerbrochen war, das ist wohl eine der bewegendsten menschlichen Begegnungen, die aufgezeichnet wurden. Der Auferstandene kommt in seiner Liebe und knüpft an die dreimalige Verleugnung mit der dreimaligen Frage an. Und Petrus kann neu anfangen. Der Auferstandene kommt mit einer Liebe auf uns zu und diese Liebe ist stark, sie ist mächtig, sie ist lebensverändernd, sie ist lebensführend, sie ist lebenserfüllend. Die neue Schöpfung Gottes hat Ostern mit der Auferstehung Jesu begonnen und die motivierende Kraft ist die Liebe. Und aus dem Grund sagt Jesus zu seinen Freunden im Lukas-Evangelium, was wir gehört haben, dass sie als Nachfolger hingehen sollen und das verkünden sollen, dass ein neuer Lebensweg eröffnet ist. Ein Weg der Buße und Vergebung. In Lukas 24, 47 steht, Gott wird jedem, der zu ihm umkehrt, die Schuld vergeben. Buße und Umkehr können jetzt zu Frieden und Heilung führen. In unseren westeuropäischen Ohren mag ja Buße immer so düster klingen, sowas wie nach einem Akt der ewigen Zerknirschung, sodass man immer wieder die Sünden auspackt und dann werden sie vergeben und bis zum nächsten Mal und das Ganze geht von vorn los. Aber so ist Ostern nicht gemeint. Seit Ostern ist ein neuer Weg zu Leben eröffnet. Dieser Weg führt über echte Buße und Vergebung zu einem erneuerten, zu einem verwandelten Leben, dass die Macht der Sünde wirklich keine Macht mehr hat. Wir nicht mehr Knechte sind von zwanghaften und schlechten Verhaltensweisen. Ostern eröffnet uns ein Leben in Liebe, ein Leben der Heilung, der Versöhnung und der Hoffnung. Aber dieser Weg führte Jesus durch den Tod zum Leben, durch Leiden zur Herrlichkeit. Und billiger war dieser Weg nicht zu haben. Dieser Weg ist vielleicht manchmal so wenig vorstellbar wie die Auferstehung selbst. Aber wir sitzen ja hier bereit zu glauben, dass die Auferstehung real ist. Sind wir dann auch bereit, auf dieser Grundlage unser Leben zu nehmen und zu bauen? Wollen wir wirklich diese Tatsache Wirklichkeit werden lassen in unserem Leben? Wollen wir diesen Weg des Glaubens an die Auferstehung Jesu konsequent zu Ende denken und im Herzen aufnehmen und für unsere verfahrenen Situationen annehmen, dass Verwandlung geschehen kann und wir daran beteiligt sind, weil wir im Glauben an diese Verwandlung konkrete Glaubensschritte gehen? Dass alles anders und besser, verwandelter, österlicher gehen kann in unserem Leben? Wollen wir das mitnehmen? Sind wir zu diesen Veränderungen, auch zu Veränderungen, einem Leiden aus Liebe bereit? Dann sind wir willkommen in Gottes neuer Welt. Dann wird es Ostern in unserem Leben. Ostern ist eine Welt aller Möglichkeiten. Ostern heißt doch weit mehr als harmlos zu meinen, irgendwann kommen wir in den Himmel und es gibt ein körperliches Leben nach dem Tod. Das ist doch nicht Ostern. Ostern bedeutet, eine neue Welt hat hier und jetzt angebrochen. Verwandlung für mein Leben hier ist schon möglich. Zuerst soll es in unserem eigenen Herzen anfangen zu brennen und dann können wir dieses Feuer überall hintragen, wohin wir kommen, damit die Welt voller Liebe brennt, jetzt schon. Brennt unser Herz wie das der Freunde, weil sie Jesus begegnet sind? Weil sie dann gefasst und ergriffen haben, was da passiert ist? Brennt unser Herz wie das des Petrus, der zwar in ganz realistischer Demut, aber eben doch voller Liebe zu allem bereit wird und sich zur Verfügung stellt? Auch wenn wir die Ostergeschichten am Ende der letzten 4 Evangelien in der Bibel finden, dann geht es ja aber nicht um das Ende, sondern eigentlich um einen neuen Anfang. Die Geschichten kreisen um den Anfang der neuen Welt Gottes, in der wir jetzt bereits schon stehen. Und wir können hineinschauen von der Apostelgeschichte bis hin zu Berichten heute aktuell, wie Menschen Auferstehungskraft real erfahren, wie es überall auf der Welt übernatürliche Verwandlungen in Menschenleben gibt. Ich habe diese Woche geblättert in den Magazinen von Open Doors und es ist berührend, wie viele Berichte es von Menschen gibt, die um ihres Glaubens willen an Jesus Christus leiden und extremen Situationen ausgesetzt sind und ihren Glauben nicht fallen lassen. Sie erleben teilweise, wie ihre Angehörigen, ihre Väter oder Mütter oder Kinder brutal ermordet werden vor ihren Augen und sie lassen Jesus nicht los, weil er die größte Hoffnung ihres Lebens ist. Und was ein Wunder ist, dass sie nicht ihr Leben dann in Bitterkeit und Hass zubringen, sondern dass sie die verwandelnde Kraft zur Vergebung finden. Dass sie für die Menschen beten, die ihnen das Schlimmste angetan haben. Dass sie anfangen, ihre Feinde zu segnen, sie sogar zu lieben. Mich hat berührt diese Geschichte, die in Amerika geschehen ist. Eine alleinerziehende Mutter verliert ihren einzigen Teenager-Sohn bei einem Amoklauf in der Schule. Der Amoklauf wurde selbst von einem Minderjährigen durchgeführt. Und als er ins Gefängnis kam, er hat natürlich nicht lebenslänglich bekommen, weil er eben selber 17 Jahre alt war, hat die Mutter des Teenagers den Mörder ihres Sohnes im Gefängnis besucht, immer wieder. Und sie haben eine Beziehung geknüpft. Und als dann dieser straffällige Amokläufer aus dem Gefängnis entlassen wurde, ich weiß nicht, warum er kein Zuhause hatte, wo er hin konnte, ist er zu dieser Frau gezogen. Und dann haben sie zusammen ein Interview gegeben. Diese Mutter, die den Mörder ihres Sohnes als eigenen Sohn angenommen hatte. Das ist Macht von Vergebung. Das übersteigt schier das, was wir uns vorstellen können. Aber das ist Verwandlung. Alles ist möglich. Seit Ostern ist alles möglich. Und es gibt andere Geschichten. Vielleicht sagt ihr, ja, das war in der USA und die Geschichten von verfolgten Christen spielen auch in anderen Ländern. Aber es gibt andere Geschichten. Diese Woche habe ich erst eine Geschichte von einem Ehepaar aus Hamburg gehört und am liebsten hätte ich sie spontan eingeladen in unseren Ostergottesdienst. Es ist ja immer viel besser, wenn man Leute leibhaftig vor sich hat, als dass man Geschichten hört. Dieses Ehepaar hatte sich längst scheiden lassen. Aber nach dieser Scheidung kam der Mann zum Glauben an Jesus Christus und deswegen kam eine Hoffnung, die ihn bewegt hat in sein Leben. Und er hat davon geträumt und dafür gebetet und sich dafür eingesetzt, dass diese Ehe wieder zusammenkommt. Und dabei war es menschlich völlig aussichtslos, denn seine Frau hatte längst eine andere Beziehung. Aber er hat dafür gebetet und nach 10 Jahren haben sie sich neu verheiratet und sind jetzt ein Zeugnis hier in unserer Stadt, nicht irgendwo auf der Welt, sind ein Zeugnis dafür, was geht, wenn man eine Hoffnung hat, die bewegt, wenn man glaubt, dass Verwandlung möglich ist. Oder noch eine andere Geschichte, auch diese Woche erst. In Marburg hat ein Jugendpastor auf Facebook gepostet, den ich persönlich kenne, das ist eine Arbeit, manche kennen vielleicht Roland Werner, der in Marburg eine große Arbeit hat und da gibt es eben auch eine Jugendarbeit auf dem Richtsberg, das ist ein Viertel, ein Brennpunktviertel und dort gibt es eine große Jugendarbeit. Und sie bekamen Kontakt auch zu einer serbischen Familie und sie durften diese Familie besuchen und sie durften mit diesen Menschen beten, die ja Moslems waren und Jesus gar nicht kannten. Und auf Gebet hin sind Heilungen in dieser Familie passiert. Und nun werden sie aber ausgewiesen. Nur weil wir mit Jesus leben, ist leider nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen. Und ich weiß nicht, wie es uns gehen würde, wenn wir wüssten, wir werden jetzt wieder ausgewiesen und wir gehen in ein Land zurück, wo wir überhaupt nicht wissen, wo wir da hinkommen. Kein Dach über den Kopf und deswegen wurde über Facebook aufgerufen, man konnte Zelte und Schlafsäcke spenden, wenn man da in der Nähe in Marburg wohnte und sowas übrig hatte, damit diese Familie wenigstens ein Zelt über dem Kopf hat, wenn sie dann da in Serbien ankommt, diese Großfamilie. Aber man könnte ja jetzt meinen, wie verzweifelt sind sie, dass sie dort jetzt zurück hin müssen und abgeschoben werden. Ich meine, was ist das auch für eine Not? Aber sie waren überhaupt nicht enttäuscht. Sie haben nicht Gott angeklagt und auch nicht unsere Regierung. Sie haben sich gefreut. Sie haben gesagt, sie freuen sich, dass sie Jesus kennengelernt haben bei uns und dass sie Heilung erlebt haben, ganz real. Und jetzt freuen sie sich, dass sie zurückgehen nach Serbien und ihren Freunden Jesus bringen können. Was ist das für eine Verwandlung? Was ist das für eine Kraft zu denken, zu leben, alles aus einer anderen Perspektive zu sehen? Das ist Ostern, Verwandlung, Dinge ganz anders zu bewerten, im Unglück Glück zu erleben, weil man an dem Auferstandenen dran ist. Und das sind nur einige wenige Geschichten, die es aktuell gibt und wir könnten sie ergänzen durch viele andere Geschichten. Alles ist möglich. Das ist Ostern. Und wenn wir bisher an ein harmloses Ostern für das Leben nach dem Tod geglaubt haben oder dass uns hier ein bisschen Kraft zufließt und ein bisschen Liebe und wir so eine Art Beruhigungspille haben, dann können wir heute in das richtige Ostern einsteigen und Jesus unser Leben geben und ein Leben führen in Auferstehungskraft. Ostern war keine Beruhigungspille, sondern Gott hat seine neue Welt installiert, im Himmel wie auf Erden. Jesus ist König und Herr und deshalb geht alles. Lassen wir dieses Regieren des Auferstandenen in unserem Leben zu? Lassen wir seine Möglichkeiten in unsere Lebenssituationen? Die sind ja wahrscheinlich nicht so herausfordernd ständig wie in diesen Geschichten, aber trotzdem haben wir Lebensherausforderungen, jeden Tag. Und da können wir es Ostern werden lassen. Gottes neue Welt ist aber eben nicht bequem und sicher. Liebe macht es sich ja gerade nicht bequem und Liebe hat auch gar keine Garantien, aber Liebe glaubt alles und hofft alles und lässt sich von dieser Hoffnung bewegen. Jesus selbst hat sich zur Verfügung gestellt, das Schlachtfeld zu werden an Körper, Geist und Seele an Karfreitag. Er hat die notwendige Schlacht geschlagen, damit die Macht des Bösen besiegt werden konnte. Jesus hat sich als stellvertretendes Opfer zur Verfügung gestellt. Jesus hat diesen großen Sieg der Liebe vollbracht, diesen Sieg durch Leiden errungen. Und wenn wir seine Liebe zulassen in unserem Leben, dann wird diese Liebe uns auch immer wieder in Leidensprozesse führen. Liebe leidet. Aber es ist alles wert, mit einer Hoffnung unterwegs zu sein. Liebe und Leiden, große Freude und ein hoher Preis. Als Nachfolger lernen wir beides, weil die Liebe unsere bewegende Kraft ist, weil wir eine Hoffnung haben und deshalb losziehen und mehr für möglich halten. Wenn wir an diese Macht der Liebe glauben, dann wollen wir mit der gleichen Liebe leben. Und dann wollen wir die gleiche machtvolle Liebesfrucht sehen und ernten. Diese Hoffnung formt unser Herz und macht uns Beine. Wenn wir die Dimension der Liebe Jesu für uns persönlich ein kleines bisschen begreifen, ein kleines bisschen erfahren haben, dann setzt uns das in Brand. Jesus sagt einmal, wenn wir viel Vergebung erfahren haben, dann lieben wir auch viel. Lassen wir uns doch viel vergeben. Lassen wir uns reichlich erneuern, damit wir zugeschnitten sind für dieses neue Leben. Und nehmen wir diesen Rückenwind von Ostern mit in unseren Alltag, der uns bewegen will. Lassen wir uns verwandeln und lassen wir Verwandlung zu in den Situationen unseres Lebens. Der Himmel steht offen. Die motivierende Kraft ist die Liebe. Leben wir unser Leben von Ostern her, mit den Möglichkeiten, die uns offen stehen. Alles ist möglich. Da können sogar auf Beton und Nadelfilz gelbe Tulpen wachsen. Amen.